Ja, hallo liebe Geschwister, schön wieder bei euch zu sein. Ich bringe natürlich auch herzliche Grüße mit von der Gnadengemeinde. Wir schätzen die Verbindung mit euch sehr und es ist auch sehr schön, ja, wieder bei euch zu sein und so viele von euch zu kennen und mit euch gemeinsam unseren Herrn zu loben und sein wunderbares Wort zu betrachten. Das ist ein Privileg. Lasst uns ja den Hebräerbrief aufschlagen. Als Gnadengemeinde sind wir jetzt gerade dort in einer Predigtserie durch diesen wunderbaren, einzigartigen Brief. Und ja, es ist schön mit euch einen Text dort anzuschauen am Ende von Kapitel 2. Und bevor wir das tun, möchte ich ja auch nochmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Großer Gott, denn wir betrachten dein heiliges Wort und so wie wir schon gebetet haben, wir sind deine Knechte und wir wollen hören, wie Jünger hören, wir wollen hören mit dem Herzen zu tun und wir beten, dass du uns dein Wort erklärst, sodass wir deine Gedanken verstehen und dir die Ehre geben. Amen. Justinian von Wels war ein Baron in den Niederlanden im 17. Jahrhundert. Und er setzte sich dafür ein, dass die Kirche das Evangelium auch zu entlegenen Völkern bringt und den Missionsbefehl ausführt. Leider hatte er dabei nur geringen Erfolg. Und so entschied er sich schließlich 1665 selbst dazu, zu gehen nach Südamerika. Und das bedeutete, dass er seinen Titel als Baron aufgeben musste und seinen Landbesitz, seine Ländereien, und dass er auf eigene Kosten nach Niederländisch-Guinea reiste, heute Suriname, und dass er dort diente als Missionar. Nun, er war dort nur 3 Jahre, bis er in seinem Dienst verstarb. Was für ein Opfer. Und die Frage ist, was bewegt einen Menschen, so etwas zu tun? Er hatte dazu geschrieben, Zitat: Was bedeutet für mich der Titel Wohlgeboren, wenn ich in Christus wiedergeboren bin? Was ist für mich der Titel Herr, wenn ich ein Diener Christi sein will? Was bedeutet es für mich, euer Gnaden genannt zu werden, wenn ich Gottes Gnade, Hilfe und Beistand brauche? All diese Eitelkeiten will ich ablegen und alles andere will ich Jesus, meinem liebsten Herrn, zu Füßen legen, damit ich kein Hindernis habe, ihm recht zu dienen. Zitat Ende. Diesen Baron bewegte also, all seine Herrlichkeit, seinen Besitz aufzugeben, dass er Liebe zu den Menschen hatte, die Gottes Evangelium brauchten. Ein Vorbild für uns Menschen und dennoch nur ein ganz geringes Abbild von jemandem, der noch viel, viel größere Liebe zu Menschen hatte. Und jemandem, der noch viel, viel mehr aufgeben musste, um zu ihnen zu kommen. Und von dem werden wir heute hören im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist ein Brief an jüdische Christen, die unter großem Druck standen. Sie waren angefochten in ihrem Glauben, denn ihr Umfeld, das Judentum, das war ihre Familie, ihr Volk, sie mussten dort ihren Job vielleicht verlieren, ihren Besitz verlieren, sie wurden ausgeschlossen aus ihrem sozialen Umfeld. Es bedeutete viel für einen Juden im ersten Jahrhundert, sich zu Christus hinzuwenden. Und so waren sie unter Druck, an Christus festzuhalten und ihn wirklich als besser und größer als alles zu sehen. Und genau das musste ihnen der Autor des Hebräerbriefs zeigen. Sein Anliegen war, ihnen deutlich zu machen, ja, ihr müsst viel aufgeben. Ja, ihr steht unter großem Druck. Aber es lohnt sich. Weil Jesus ist besser. Er ist es wert. Er ist besser als alles, was euch Religion und Umfeld, Bequemlichkeit geben könnte. Christus ist besser. Und das ist das Anliegen des Autors des Hebräerbriefs mit diesem Brief. Und wie geht er vor? Er zeigt in verschiedenen Abschnitten, wie Jesus besser ist als alles. Und in Kapitel 1 und 2 zeigt er Jesus als besser als die Engel. Das ist also das erste Thema. Und dafür geht er wie folgt vor in Kapitel 1. Da zeigt er in Vers 4 bis 14 sehr deutlich, dass Christus größer als die Engel ist, weil Christus Gott ist. Und das ist nicht ein neuer Gedanke, ein neues Argument des Autors hier, sondern vielmehr beruft er sich auf das Alte Testament, auf die Schriften, die jeder Jude genauso wie jeder Christ wertgeschätzt hat. Und er zeigt ihnen Christus als Gott aus dem Alten Testament. In Kapitel 2 sehen wir nun die andere Seite der Medaille und die ist genauso wahr. Jesus ist nicht nur 100% Gott, er ist auch 100% Mensch. Und das zeigt Kapitel 2 auf. Hier wird seine Menschheit betont. Nur, was ist das Argument nochmal? Jesus besser als die Engel? Jesus größer als die mächtigsten Wesen dieses Universums? Warum sollte Jesu Menschheit dies belegen? Dass er sich erniedrigt hat und ein Mensch wurde? Ja, dass er sogar leiden musste und starb? Inwiefern zeigt das Jesu Erhabenheit? Das war auch für die Empfänger mit jüdischem Hintergrund schwer zu verstehen. Und so muss der Autor sehr klar aufzeigen, inwiefern auch Jesu Menschheit seine Erhabenheit belegt. In Kapitel 2 ab Vers 5 zeigt er das auf. Und wir, ja, eigentlich gehört dieser ganze Abschnitt Vers 5 bis 18 zusammen, um diesen Punkt zu zeigen. Wir sehen ganz kurz, dass er argumentiert in Vers 5 bis 9 mit Psalm 8 und aufzeigt, welchen herrliche Bestimmung Gott dem Menschen gegeben hat, als seinem Geschöpf in seinem Bild. Und dass der Mensch aber versagte, diese Bestimmung zu erfüllen. Vers 9, Hebräer 2, Vers 9, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, also Jesus wurde ein richtiger Mensch, niedriger als die mächtigen Wesen, die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Und hier zeigt er uns, dass Jesus gerade durch seine Erniedrigung und durch sein Todesleiden Gottes Bestimmung für den Menschen erfüllt hat und Herrlichkeit erlangt hat. Und dann Vers 10, durch sein Leiden auch viele Söhne zur Herrlichkeit führt, viele Menschen genau dorthin bringt, was ihre Bestimmung ist, also gerade durch sein Leid. Das ist also der Gedanke, der hier in den Versen 5 bis 13 vorangeht und wir kommen heute zum Predigttext in Vers 14 bis 18. Und er baut direkt darauf auf mit den Worten, da nun. Und so lasst uns lesen, Hebräer 2, die Verse 14 bis 18. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Sklaverei gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Das ist die Antwort. Darum musste Jesus Mensch werden. Die Juden hatten Schwierigkeiten, Jesu Erniedrigung, Jesu Menschwerdung zu verstehen. Und ich denke, auch bei uns kann es so sein, dass wir Jesu Gottheit betonen und sie als sehr, sehr wichtig einstufen und möglicherweise Jesu Menschsein etwas weniger achten, etwas weniger darüber sprechen. Und doch zeigt die Bibel uns beides als absolut entscheidend. Es geht hier nicht um entweder oder. Jesus ist 100% Gott und Jesus ist 100% Mensch. Und das ist so wichtig für uns, weil das tat er für dich. Er wurde 100% Mensch für dich. Er, der immer und ewig Gott ist und bleibt, er wurde zu einem Menschen, wie du es bist. Er tat das, um ein für alle Mal deine Schuld zu bezahlen. Aber er tat das auch, um dich nicht nur ein für alle Mal, sondern Tag für Tag, jede Stunde und Sekunde in deinem Leben als Christ zu begleiten und leiten. Du brauchst Jesus Christus. Du brauchst ihn ein für alle Mal zur Vergebung deiner Sünden und du brauchst ihn Tag für Tag, um als Christ nachzufolgen. Und deshalb zeigt uns dieser Text heute 5 Ursachen der Menschwerdung Jesu für unsere Rettung, damit du deinen Retter wertschätzt. Es sind 5 Ursachen der Menschwerdung Jesu für unsere Rettung, damit du deinen Retter wertschätzt. Was bewirkte er mit seiner Menschwerdung? Erstens, unseren Ankläger besiegen. Vers 14. Er kam, um unseren Ankläger zu besiegen. Vers 14. Zweitens, um uns von Angst zu befreien. Vers 15. Uns von Angst befreien. Drittens, um unsere Annahme zu bezeugen. Das ist Vers 16. Bezeugt unsere Annahme. Viertens, unsere Auflehnung zu bereinigen. Vers 17. Und fünftens, uns in Anfechtung beizustehen. Vers 18. Wunderbare Gründe der Menschwerdung Jesu, die zeigen, er tat es für dich und für uns. Und davon wollen wir jetzt hören. In Vers 14 sehen wir die erste Ursache. Jesus wurde wahrer Mensch. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Wer sind die Kinder? Nun, einige Kinder sind in die Kinderstunde gegangen, wie wir mitbekommen haben. Manche sitzen auch noch hier. Aber hier sind nicht nur die Jüngeren von uns gemeint, sondern schaut mal, Vers 13, direkter Kontext. Da geht es darum, dass die Kinder die Gläubigen sind. Diejenigen, die in Christus ihr Vertrauen setzen, die Gott Christus gegeben hat, als seine Geschwister sogar, seine Brüder und Schwestern. Das sind die Kinder, es sind Menschen. Menschen aus Fleisch und Blut, wie der Text hier sagt. Und weil Menschen Fleisch und Blut haben, musste auch Jesus Fleisch und Blut annehmen. Er musste Mensch werden. Er musste Mensch werden, um unsere Strafe zu bezahlen, unsere Schuld zu begleichen, um für uns sterben zu können, weil das kann nur ein Mensch. Und Hebräer 9, Vers 22 sagt diese bekannten Worte, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung geschieht. Jesus musste Mensch werden, um zu sterben. Aber jetzt schauen wir hier in den Text wieder zurück in 2, Vers 14, das ist sehr interessant. Es heißt dort, dass die Kinder Anteil haben an Fleisch und Blut. Das ist griechisch Kinoneo oder manchmal sagt man auch Koinoneo. Das geht um Gemeinschaft, um Partnerschaft. Das kennzeichnet uns alle. Wir haben Gemeinschaft darin, Partnerschaft, dass wir alle aus Fleisch und Blut sind. Aber jetzt heißt es nicht, dass auch Jesus diese Gemeinschaft mit uns hat, dass auch er gleicherweise Fleisch und Blut daran Anteil hat, sondern ein anderes Verb steht hier. Er ist dessen teilhaftig geworden. Metecho. Dieses Verb bedeutet, inmitten von etwas zu sein, was eigentlich nicht die eigene Natur ist. Es ist unnatürlich für Gott, Mensch zu sein. Aber Gott, Gottes Sohn, nahm Menschsein an. Er, der wahre Gott, kam in unsere menschliche Natur. Er nahm eine menschliche Natur zusätzlich an zu seiner Gottheit. Und genau das steckt hier sogar in den Verben drin, in diesem Vers. Warum tat er das, dass er Mensch wurde, dieser Gottessohn? Vers 14 und 15 zeigen uns direkt 2 Verse. Es geht los in Vers 14 mit damit, 2 Gründe. Damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Wer ist der Teufel? Was bedeutet dieses Wort Teufel, Diabolos? Verleumder, Verkläger, der Ankläger. Denn das ist das, was der Teufel tut. Wir sehen das zum Beispiel bei Hiob, oder? Ja, wie er Hiob vor Gott verklagt. Oder wir denken an Offenbarung 12, Vers 10. Dort steht, dass der Teufel der Verkläger unserer Brüder ist, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Das ist die Beschäftigung des Teufels. Uns Gläubige vor Gott verklagen, Menschen anklagen. Und das Schlimme ist, er hat leider allen Grund dazu. Wir alle haben genug Dreck am Stecken, genug Schuld, genug Sünden, die der Teufel ganz einfach vor Gott bringen kann. Und er hat recht. Und dann heißt es hier weiter, dass er auch die Macht des Todes hatte. Im Garten Eden kam die Schlange und hat den Tod in die Welt gebracht. Und dann geschah sofort eine geistliche Trennung, das ist der Tod, die Trennung zwischen Gott und Mensch. Und gleichzeitig wurde der körperliche Tod eingeführt. Der Mensch war nun nicht mehr dazu bestimmt, ewig zu leben, sein körperliches Dasein, sein irdisches Dasein würde nicht mehr ewig andauern, sondern er würde eines Tages sterben. Und wenn dieser körperliche Tod eintritt, den wir alle erwarten, dann sind wir als geistlich von Gott Getrennte für ewig von Gott getrennt. Und alles, was der Teufel dafür tun muss, damit das eintritt, muss uns nur lange genug abhalten von Gott, ablenken, mit irgendwas anderem beschäftigen, Zweifel an Gott sehen, sodass wir in unserem Zustand des geistlichen Todes, der Trennung von Gott, niemals zu Gott kommen, sondern fern von ihm bleiben. Und so hat der Teufel die Macht des Todes. Das ist der grausame Plan des Teufels. Aber Gott sei Dank ist Gott mächtiger und hat einen anderen Plan. Und vor dem sehen wir hier, Jesus setzte den Teufel, was heißt es, außer Wirksamkeit. Er setzte ihn außer Wirksamkeit. Manche Übersetzungen haben vernichten, aber der Teufel ist nicht vernichtet. Es ist besser hier zu übersetzen, außer Wirksamkeit. Der Teufel wurde, seine Kraft wurde genommen, seine Macht wurde genommen, die Macht des Todes. Aber jetzt wird's interessant. Wie nimmt man dem Teufel die Macht des Todes? Was sagt der Text? Durch den Tod. Wie wir manchmal sagen, er wurde mit seinen eigenen Waffen geschlagen, oder? Genau das ist geschehen gegenüber dem Teufel. Er, der die Macht des Todes hatte, wurde durch den Tod außer Wirksamkeit gesetzt. Als Jesus nämlich am Kreuz starb, da hat er unser aller Schuld ausgelöscht. Und die Schuld, die braucht der Teufel ja, um uns anklagen zu können vor Gott, stimmt's? Schlag mal Kolosser 2 auf. In Kolosser 2 lesen wir von Christus, der unser ganzes Werk der Erlösung vollbracht hat. Und in Vers 14 heißt es dort, Jesus hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Jesus hat unsere Schuld ausgelöscht. Der Teufel hat keinen Grund mehr, uns anzuklagen als Gläubige. Und Vers 15, genau das ist geschehen. Als Jesus so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Jesus hat mit seinem Tod die Schuldschrift ausgelöscht und damit hat er über den triumphiert, der die Macht des Todes hatte, über den Teufel. Das ist der Sieg im Krieg gegen den Teufel. Ja, das ist des Teufels eigener Todesstoß. Und unser Herr Jesus, er hat es vollbracht. Ein für allemal. Er hat es vollbracht. Er hat unseren Ankläger besiegt. Das ist die erste Ursache der Menschwerdung Jesu. Und die zweite, die folgt direkt darauf in Vers 15 und hängt damit zusammen. Zweitens hat Jesus uns von Angst befreit. Vers 15, sein Ziel war, alle diejenigen zu befreien, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Sklaverei gehalten wurden. Todesfurcht. Der Mensch fürchtet den Tod, oder? Hiob 18, Vers 14 nennt den Tod den König der Schrecken. Und ist es nicht so? Der Tod geht oft einher mit Schmerz, mit Einsamkeit, mit Demütigung, Erniedrigung, mit Ekel. Der Tod wird gefürchtet. Aber noch mehr als den Tod und das Sterben an sich zu fürchten, fürchten die Menschen wahrscheinlich, dass der mit dem Tod alles aus ist, dass die Gelegenheiten, die Möglichkeiten, das Schöne am Leben zu Ende gegangen ist. Der Tod wird gefürchtet. Aber es kommt noch schlimmer. Was ist der Stachel des Todes? Laut 1. Korinther 15. Der Stachel des Todes ist die Sünde und das Gesetz und letztlich das auf das gebrochene Gesetz, die Sünde folgende Gericht. Das Schlimme am Tod ist nicht nur das Sterben, ist nicht nur die Gelegenheiten des Lebens verloren zu haben. Das Schreckliche am Tod ist, dass wir vor Gott im Gericht stehen. Dass Gott uns richten muss für unsere Sünde. Und deshalb wird der Tod gefürchtet. Und dieser Tod, der wird gefürchtet das ganze Leben hindurch, heißt es hier im Text. Die Menschen sind in Todesfurcht, ihr ganzes Leben hindurch. Und wir können schauen in allerlei Religionen, in allerlei Kulturen. Was haben sie nicht für Rituale, um irgendwie das Leiden nach dem Tod zu verringern? Um irgendwie sich etwas zu erwerben, was diese Furcht etwas lindern könnte, oder? Der Mensch ist in Todesfurcht und es versklavt ihn. Was für ein schrecklicher Zustand, dass diese Furcht vor dem Tod unser Denken regiert, uns knechtet. Ich hoffe sehr und bete, dass keiner von euch diese Furcht des Todes noch hat. Jesus will uns befreien. Er will dich nehmen an deiner Hand und herausführen aus der dunklen Zelle der Todesfurcht. Das, was uns in Knechtschaft hält, das, was unser Denken dominieren kann, das, was unsere Entscheidungen dominiert. Jesus will uns befreien. Er will uns die schrecklichste Furcht unseres Lebens nehmen. Gibt es eine schönere Botschaft? Halleluja! Jesus rettet Sünder! Jesus rettet Sünder vom Tod! Er nimmt dir alle Angst, wenn du an ihn glaubst. Und du musst keine Ablassbriefe kaufen. Du musst keine Werke bringen, um dir diese Todesfurcht zu nehmen. Du musst nichts erarbeiten, kaufen, um Gott zu gefallen. Du kannst es gar nicht. Du kannst ihm nichts vorweisen. Du musst nicht deine Rituale, deine Gebete einhalten, dein Fasten bringen, deine Pilgerreisen, um irgendwie Gott zu gefallen. Nein, was ist es, das einen Menschen rettet von Sünde? Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Römer 10, Vers 9. Es ist nicht kompliziert, aber es erfordert dein ganzes Leben, deine ganze Hingabe, deinen ganzen Glauben auf ihn zu setzen und auf keine Werke, auf nichts, was dir sonst irgendetwas bringen könnte. Es kann gar nichts. Es braucht den Tod. Wie kann der Teufel außer Wirksamkeit gesetzt werden? Durch den Tod Jesu Christi. Wenn Schuld unser Problem vor Gott ist, dann braucht es jemanden, der unsere Schuld begleicht. Und das kann nur das makellose Lamm, der vollkommene Jesus Christus sein. Nichts anderes kann einen Menschen retten, aber es braucht auch nicht mehr als Jesus. Deshalb, wenn du noch nicht an ihn glaubst, wenn du dich noch nicht ihm gegeben hast, bitte tu es heute, lass dich befreien von deiner Schuld, befreien von deiner Furcht vor dem Tod, vor dem Gericht Gottes, indem du ganz auf Jesus vertraust. Und ich weiß, dass sehr viele von euch genau dieses Vertrauen auf Christus haben. Und ist das nicht wunderbar, ein wunderbares Geschenk? Dass wir nicht mehr in der Sklaverei dieser Todesfurcht stecken? Ich meine, durchdenk das mal. Welche Sünden auch immer du begehst, was auch immer du noch tun wirst in deinem Leben, wenn du auf Christus vertraust, hat er bereits dafür bezahlt. Was auch immer für schmutzige, lustvolle Gedanken in deinem Kopf sind, was für einen Hass, ein Stolz. Wenn du zum 27. Mal zurückfällst in alte Muster, oh ja, dann ist da der Teufel. Schick gekleidet, mit seiner Aktentasche, ordnerweise kann er vor Gericht aussagen gegen dich. Und er kann sagen, was du alles für hässliche Gedanken und Worte und Taten dir anzukreien hast. Und Gott muss sagen, oh ja, Verleumder, du hast recht. Das ist böse. Aber der Herr Jesus hat bereits für all das bezahlt. Es gibt nichts, was der Teufel gegen dich, wofür der Teufel dich anklagen könnte, was Jesus nicht bezahlt hätte. Auch das, was kein Mensch mitkriegt, auch das Verborgenste. Wenn du Christus vertraust und zu ihm umgekehrt bist, dann ist das alles bezahlt. Und so gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und so können wir sagen als Gläubige, ich bin befreit von Todesfurcht, weil Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ich habe Lust zu gehen, ich habe Lust abzuscheiden. Ich möchte gerne bei Jesus sein. Ich weiß, dass meine Schuld vergeben ist. Er hat für alles bezahlt. Vers 10 besagt, dass er der Urheber, der Wegbereiter unseres Heils ist. Jesus hat den Weg bereitet und gesungen, eine Wohnung ist schon für mich bereitet im Himmel. Ja, Jesus hat den Weg bereitet und wir dürfen dort ankommen. Warum wurde Jesus Mensch? Erstens, um unseren Ankläger zu besiegen. Zweitens, um uns von Angst zu befreien. Drittens, um unsere Annahme zu bezeugen. Vers 16. Dort sehen wir, mit wem Jesus sich identifiziert. Vers 16, denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Wie gesagt, wir befinden uns in diesem größeren Thema, das er aufzeigt, Jesus ist besser als die Engel. Und genauso wurde der Abschnitt eingeleitet in Vers 5, nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. Und jetzt schließt er diesen Gedanken ab. Gottes Sohn wurde kein Engel. Engel sind mächtigere, herrlichere Wesen, als wir Menschen es sind, aber Gottes Sohn wurde kein Engel. Sie sind nicht das Ziel von Gottes Plan. Es gibt keine Rettung für gefallene Engel. So hat es Gott nicht vorgesehen. Aber stattdessen wurde Gott ein Mensch, weil er Menschen retten möchte, weil er Menschen geschaffen hat in seinem Bild und für sie vorgesehen hat, erlöst zu werden. Er nimmt sich ihrer an. Das ist ein Annehmen, um zu helfen. Ein sich ihrer annehmen, um sie zu befreien, zu retten, wie wir gerade gesehen haben. Jesus nahm sogar eine neue Natur an. Auch das haben wir schon gesehen. Er wurde ein Mensch zusätzlich zu seiner Gottheit, damit er sich erniedrigen könnte und leiden könnte und sterben könnte. Warum heißt es hier der Same Abrahams? Nun, die Empfänger gehörten, wie gesagt, zu den Juden, zu den physischen Nachkommen Abrahams. Aber außerdem sehen wir das in der Schrift häufiger vom Samen Abrahams als von einer geistlichen Nachkommenschaft Abrahams gesprochen wird, nämlich denen, die glauben, wie Abraham geglaubt hat. Und ob er hier Judenchristen im Speziellen anspricht oder es erweitert auf Judenchristen und Heidenchristen, das ist nicht der Fokus, sondern der Punkt ist, es sind alles Menschen. Menschen im Gegensatz zu Engeln. Er nahm sich unserer an, unserer als Menschen. Warum? Weil wir so viel begehrenswerter sind, weil wir so schön, so toll, so prächtig sind, dass man unbedingt auch ein Mensch werden möchte? Oh nein. Erbarmen ist's und weiter nichts. Der vierte Grund für Jesu Menschwerdung ist in Vers 17 zu finden. Er kam, um unsere Auflehnung zu bereinigen. Vers 17, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Das haben wir bereits gesehen, Jesus wurde wie einer von uns, aber schaut, was es hier heißt, er musste Mensch werden. Warum steht hier, er musste Mensch werden? Wer hat ihn dazu gezwungen? In Vers 10 sehen wir schon einen ähnlichen Gedanken. Da heißt es, es war Gott angemessen. Es war passend für Gott. Nun, Gott muss gar nichts, aber Gott hat sich aus seiner eigenen freien Entscheidung dafür, ja, da hat er festgelegt, dass er Menschen erretten möchte. Und so ist Gottes ewiger Ratschluss seine Entscheidung und trotzdem hält er sich daran. Er ist verpflichtet, nun diesen Ratschluss einzuhalten. Und in diesem Sinne musste Jesus Mensch werden. Warum? Wie kann ein Mensch gerettet werden? Allein durch einen Schuldlosen, der für ihn stirbt, der seine Schuld trägt. Aber wie könnte Gott sterben? Nur indem er Mensch ist. Und wie könnte ein Mensch schuldlos sein? Nur indem er Gott ist. Es gibt keinen anderen Weg zur Rettung als durch den Gottmensch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg für Gott uns zu retten, als indem er selbst einer werden musste, wie wir es sind. Aber nun folgt hier noch ein weiterer Gedanke in Vers 17, nämlich, er musste uns ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde. Wir lesen in den Evangelien der Apostelgeschichte recht viel vom Hohepriester, von dem tatsächlichen, dem Hohepriester der Juden. Aber in den Briefen, im ganzen restlichen Neuen Testament, lesen wir nirgendwo vom Hohepriester, außer im Hebräerbrief. Aber dafür im Hebräerbrief gleich 17 Mal. Es ist ein Schlüsselthema in diesem Brief. Ja, es ist der zentrale Punkt, den er über Jesus Christus aufzeigen möchte, dass er Hohepriester ist. Deswegen müssen wir also verstehen, was bedeutet das? Nun, in Israel hatte der hohe Priester eine herausgehobene Stellung. Seine Aufgabe war es, das Volk vor Gott zu vertreten. Und genauso heißt es ja auch hier in Vers 17, ein hoher Priester in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Genau das tat auch der hohe Priester in ganz besonderer Weise, wenn er am Versöhnungstag einmal im Jahr als einzige Person auf diesem Planeten in das Allerheiligste hineinging. Dort, wo Gottes Lade stand, dort, wo Gott sich entschieden hat, besonders gegenwärtig zu sein unter seinem Volk. Und dorthin konnte er nicht einfach so gehen, sondern ihr wisst es, er musste opfern. Und er musste das Blut des Opfers mit ins Allerheiligste bringen. Weil Gott es so bestimmt hat, dass das Blut von Tieropfern seinen Zorn besänftigt, seinen Zorn über unsere Sünde, über die Sünde des Volkes. Und das ist der Gedanke der Sühnung. Das Sühnen bedeutet, Genugtuung zu leisten für Gott, Gottes Zorn zu besänftigen. Und das tat der hohe Priester. Aber lasst uns mal Hebräer 9 aufschlagen. Die Kapitel 4 bis 9 im Hebräerbrief sprechen sehr ausführlich über den Hohepriester und über Christus als unseren Hohepriester. Und dann sehen wir in Hebräer 9, Vers 25 diesen Gegensatz zwischen dem Hohepriester Israels und Christus, dem einen hohen Priester, dem größeren Hohepriester. Hebräer 9, Vers 25, ab der Mitte des Verses heißt es, der Hohepriester musste jedes Jahr ins Heiligtum hineingehen mit fremdem Blut. Davon haben wir gerade gesprochen. Er ging ins Allerheiligste mit dem Blut eines Tieres. Und dann heißt es Vers 26, denn sonst hätte ja Christus oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an, wenn er das auch regelmäßig tun müsste. Aber nun ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Also hier wird ein Vergleich aufgebaut zwischen dem hohen Priester, der Jahr für Jahr das Blut ins Allerheiligste bringen musste, und Christus, der nur einmal Blut darbrachte, aber es war nicht das eines makellosen Tieres, sondern es war sein eigenes Blut. Christus hat sich ein für allemal geopfert für Sünden, aber dieses Opfer genügt. Er ist der bessere Hohepriester. Er ist der, der ein für allemal Rettung wirken kann. Sühnung schafft, Gottes Zorn besänftigt. Ein solcher Hohepriester tat uns Not, sagt der Hebräerbrief. So einen hohen Priester brauchten wir, der nicht immer wieder neu Opfer darbringen muss, weil das Tier von Stieren und Böcken kein Blut, keine Sünde hinwegnehmen kann wirklich, sondern er hat sich selbst gegeben, um ein für alle Mal zu retten. Gott war zu Recht zornig über unsere Sünde, aber Gottes Zorn ist jetzt gestillt durch das vollkommene Opfer Jesu Christi. Das heißt, wenn du auf dieses Opfer Christi vertraust, ist Gott nicht mehr zornig gegen dich wegen deiner Sünde, weil er dich nun in Jesus Christus sieht. Er sieht dich als eins mit seinem Sohn, der ohne jede Schuld ist, ohne jeden Makel. Und so hat Christus unsere Auflehnung bereinigt, unsere Sünde weggenommen. Aber Vers 17 zeigt uns noch etwas mehr über diesen Hohepriester, wie er ist. Er wird uns hier gezeigt als barmherzig und treu. Was bedeutet das, dass Jesus unser barmherziger und treuer Hohepriester ist? Barmherzig kann er sein, weil er einer wurde, wie wir es sind. Jesus ist einer von uns geworden. Er ist wie du. Er ist Mensch geworden. Als ewiger Gott weiß Gott alle Dinge. Er ist allwissend. Und dennoch, was er nicht weiß, ist, wie es ist, auf der Erde zu leben. Wie es ist, weite Strecken zu laufen, müde zu werden, schmutzig zu werden. Wie es ist, einen trockenen Hals zu haben, trinken zu wollen. Wie es ist, hungrig zu sein, einen knurrenden Magen, schon lange ohne Nahrung gewesen zu sein. Wie es ist, sich zu verletzen, Wunden zu haben, sich zu infizieren, Krankheiten zu ertragen, schwach zu sein, geschwächt da niederzulegen über Tage, über Wochen. Von Menschen angegriffen, beschuldigt zu werden, verleumdet, ignoriert, alleingelassen, im Stich gelassen, schwer verletzt. All das hat Gott in seiner Gottheit nie erfahren. Er kann es gar nicht erfahren, weil er nicht in Zeit und Raum gebunden ist wie wir, unterworfen ist wie wir, schwach, begrenzt. Gott wird nicht müde. Aber schau, Jesus ist geworden wie wir. Er hat all das erlebt. Er hat all das erlebt. Er weiß genau, was du durchmachst. Er hat es erfahren. Er war da, wo du jetzt bist. Und deshalb kann er so unglaublich mitfühlend sein. So barmherzig mit deiner Schwäche und deinen Grenzen. Und gleichzeitig ist er treu. Das wird uns hier mit dazu genommen. Er ist der barmherzige und der treue Hohepriester. Er ist treu, weil er, obwohl er all das durchgemacht hat und schwer gelitten hat, niemals aufgegeben hat. Er hat nicht gesagt, jetzt reicht's mir mit diesen Menschen. Unfassbar, was die mir zumuten. Er hat niemals hingeschmissen. Auch als sie ihn allein gelassen haben, beschimpft haben, so verachtet haben. Er hat nicht aufgegeben. Er hat gesagt, ich muss diesen Weg gehen. Und ich bin treu meiner Verheißung. Ich bin treu dem Plan Gottes. Weil anders gibt es keine Rettung für diese Menschen, von denen ich einer geworden bin. Ich bleib treu, ich bleib dabei. Ich gehe den Weg bis zum Ende. Ich liebe sie bis ans Ende. Und das hat er getan, nicht nur, um uns ein für alle Mal zu erlösen, sondern, und das ist so kostbar, er hat es getan, um uns in Anfechtung beizustehen. Das ist die fünfte Ursache der Menschwerdung hier. Er hat es getan, um dir in Anfechtung beizustehen. Deswegen ist er diesen langen, steinigen Weg gegangen. Schau auf Vers 18. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus hatte ein hartes, schweres Leben als Mensch. Er gibt uns manche Einblicke da hinein. Er war ohne einen Platz zum Schlafen. Er hatte schwere Lebensbedingungen. Aber das nicht genug. Er wurde in der Wüste versucht. Er erlitt Gethsemane. Er erlitt Golgatha. Jesus hat gelitten. Aber unter diesem Druck stehend blieb er doch standhaft. Obwohl er sein Leben lang versucht wurde, hat er doch niemals nachgegeben. Nun, manchmal fragst du dich vielleicht, es sei leichter für Jesus gewesen, weil er nun mal Gott ist. Er kann ja gar nicht sündigen. Für ihn muss es leicht gewesen sein, Versuchung zu tragen. Oh nein, denk mal nach. Wie ist das für dich, wenn du versucht wirst? Stell dir mal vor, jemand kritisiert dich, greift dich an, beschimpft dich, macht dir Vorwürfe. Wie ist es dann für dich? Ist es leicht, ruhig zu bleiben? Sanft zu bleiben? Eine sanfte Antwort zu geben, die den Zorn abwendet? Und sogar in deinen Gedanken nicht dein Gegenüber zu verurteilen? Vielleicht kannst du deinen Mund bremsen, aber in deinem Herz brodelt es? Das ist Unrecht, was mir hier geschieht? Schau doch erstmal auf dich selbst, du, der du mir hier die Vorwürfe machst. Aber auch das ist Sünde in unserem Herzen. Nun, wie schwer ist es also, wenn du angegriffen wirst, allein schon mit Worten, standhaft zu bleiben und nicht zu sündigen? Und wie geht es dir, wenn das Tag für Tag ausgeübt wird und immer wieder wirst du angegriffen und immer wieder musst du diese Schmähungen ertragen? Wie ist es dann für dich? Wird es leichter, standzuhalten? Oder ist das nicht enormer Druck? Oder wie ist es für uns als Eltern, Kindern, die leider auch nicht immer gehorsam sind? Wird irgendwann das Fass zum Überlaufen gebracht? Oder wie ist es, wenn du versucht wirst durch Bilder, durch Gedanken und irgendwann gibst du diesen nach und versündigst dich in deiner Lust? Es ist nicht leicht, Versuchung standzuhalten, oder? Es ist nicht leicht, heftiger Versuchung standzuhalten. Es ist nicht leicht, über Tage, über Monate immer standzuhalten, oder? Schaut, wenn wir der Versuchung nachgeben, dann wird sie zur Sünde. Wenn wir schweigen, ertragen, versuchen sanft zu reagieren und irgendwann sagen, jetzt reicht's aber, dann wird unsere Versuchung zur Sünde. Wir haben der Versuchung nachgegeben. Deshalb kennen wir nur eine begrenzte Intensität von Versuchung. Nämlich so weit, bis wir fallen und nachgeben und sündigen. Sei es nur in unseren Gedanken. Wir kennen also nicht die maximale Intensität von Versuchung. Die kennt nur der, der niemals nachgibt, der immer standhält und immer weiter standhält. Und das hat Jesus sein ganzes Leben getan. Er kennt die maximale Versuchung in dem, was er gelitten hat. Und er hat standgehalten. Und das ist hier der letzte und so wichtige Gedanke in diesem Text für uns. Weil Jesus hat standgehalten für dich. Er tat das für dich. Schau mal, was der Text dir sagt. Worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen. Es heißt hier wörtlich, beim Hilfeschrei hinzueilen. Er, weil er standgehalten hat, kann unseren Hilfeschreien entsprechen und hinzueilen. Was ist damit gemeint? Schaut mal Hebräer 7, Vers 25, wo es auch um diesen hohen Priester geht und sein Werk für uns. Hebräer 7, 25, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Das ist das Hinzueilen Jesu bei deinem Hilfeschrei, dass er für dich eintritt. Jesus betet für uns. Jesus betet für dich. Wie ein hoher Priester, der sein Blut ins Allerheiligste brachte, nicht sein eigenes Blut, der das Blut des Tieres ins Allerheiligste brachte, so ist Jesus und bringt sein eigenes Blut ins Allerheiligste vor Gott. Und Jesus sagt, dieses Blut ist genug für alles, worin Thomas gefallen ist. Und er steht vom Vater und sagt, Vater, ich weiß, wie schwer es ist, als Mensch zu leben in dieser grausamen Welt. Und wie schwer man versucht wird und wie schwach diese Menschen sind. Und nun siehst du, was Thomas schon wieder getan hat. Aber Vater, hier ist mein Blut. Das genügt. Ein solcher Hohepriester tat uns Not. So einen Hohepriester brauchen wir, dessen Blut genügt für alle meine Schuld. Und so, wenn du an diesen Hohepriester denkst, diesen unglaublich barmherzigen und treuen Hohepriester, bitte ich dich um eine Sache, meine Schwester, mein Bruder, um eine Sache. Denke nie wieder, dass Jesus dich nicht versteht. Denk nie wieder, Jesus versteht mich nicht. Gott kann mich nicht verstehen. Das ist falsch. Das ist eine Lüge. Jesus versteht. Er ist ein mitfühlender hoher Priester. Ich meine, selbst in Bezug auf Menschen, da denken wir manchmal, ich bin allein, niemand versteht mich, oder? Keiner hat das durchgemacht. Sie wissen alle nicht, wie es mir gerade geht. Ist es nicht so? Ich meine, selbst dann ist das nicht die Wahrheit, weil 1. Korinther 10, Vers 13 zum Beispiel zeigt uns, nur menschliche Versuchung hat uns getroffen und wir können uns miteinander identifizieren, auch wenn wir nicht genau die gleiche Situation durchgemacht haben. Aber ja, wir können uns alleine fühlen. Wir können uns unter Menschen alleine fühlen. Das ist so. Aber bitte denke es nie wieder in Bezug auf Jesus, deinen barmherzigen Hohepriester. Er versteht. Er war da, wo du bist. Er hat Leiden getragen wie du. Er wurde von Menschen verlassen wie du, zu Unrecht beschuldigt. Hat Schmerzen getragen, Krankheiten, Verletzungen. Er hat das getan, um sich mit uns zu identifizieren, um uns zu verstehen wie kein anderer. Er hat das getan, um uns zu verstehen aus Erfahrung. Er hat es als Mensch erlebt und erlitten. Und er hat in seiner Versuchung standgehalten. Deshalb ist er in der Lage, deine Sünde zu bezahlen, dafür vollkommen zu sühnen. Er hat standgehalten. Sein Blut genügt vor dem Vater für deine Schwäche. Aber nicht nur das, dass deine Schuld beglichen ist, sondern er hat es auch noch erlebt, um für dich einzutreten, für dich zu beten, Fürbitte zu leisten. Dein ganzes Leben, deinen ganzen geistlichen Kampf, deine ganze Schwäche hindurch, ist Jesus dein Fürsprecher und betet für dich. Sind das nicht wunderbare Gründe für die Menschwerdung Jesu? Damit du ihn wirklich wertschätzt. Er hat unseren Ankläger besiegt. Er hat uns von Angst befreit. Er hat unsere Annahme bezeugt, unsere Auflehnung beseitigt und er steht uns in Anfechtung bei. Christus verließ die himmlische Herrlichkeit aus diesem Grund. Nein, er kam nicht als Superman, um bei jeder Gelegenheit, wo er es mal gebrauchen könnte, seine Superkräfte einzusetzen. Das ist nicht, wie wir ihn erleben in den Evangelien. Er hat niemals Superkräfte eingesetzt, um sich Leiden zu erleichtern. Im Gegenteil. Er hat es getragen, er hat durchgehalten. Ja, deshalb muss mein Herr mir kostbar sein, oder? Wenn er das alles durchgehalten hat für mich, wenn er die Herrlichkeit verlassen hat für mich. Ich meine, wir haben alle Lasten im Leben, die über unsere Kräfte hinausgehen. Ist das nicht so? Trägst du Lasten, unter denen du stöhnst, wo du vielleicht verzweifelst und sagst, ich kann das nicht? Bitte, wenn du Schmerz leidest, dann denke daran, dass Jesus dich versteht. Wenn du versucht bist zu verzweifeln unter deiner Last, dann denke daran, dass Jesus mitfühlt. Wenn du entmutigt bist, verzweifelt weinst, wenn du zerbrichst unter deiner Last, dann komm zu Jesus, denn er betet für dich. Er steht für dich ein. Was für ein barmherziger und treuer hoher Priester. Jesus sollte uns kostbarer sein als je zuvor, wenn wir das verstehen, was dieser Herr für uns ist. Komm zu Jesus und glaube ganz fest daran, was er für dich getan hat. Vertrau ihm, gerade in deinen Schwachheiten. Amen. Jesus Christus, so beten wir zu dir und geben deinem Namen alle Ehre. Wir preisen dich für dein wunderbares Werk, dass du dich erniedrigt hast, die Herrlichkeit für uns verlassen hast und dass du alles für uns gewirkt hast, dass du alle unsere Schulden auslöscht, dem Ankläger jeden Grund nimmst, uns zu verklagen. Wir danken dir so sehr, dass du auf uns geschaut hast, dass du es für uns tatst, dass du durchgehalten hast und dass du uns darin ein Vorbild hinterlassen hast und dass du für uns eintrittst, als auch so auch jetzt. Wir bekennen dir, dass wir schwach sind und dass wir dich so dringend brauchen. Wir beten, dass du uns kostbar wirst, Herr Jesus, dass wir dich mehr schätzen als alles andere in dieser Welt, weil du bist es wert. Wir beten so sehr, dass hier keiner ist, der noch den Tod fürchten muss, das Gericht fürchten muss über Sünde. Herr, wenn das wahr ist für jemanden hier, bitte schenk das sie, dass er heute sein Vertrauen auf dich setzt, dass du, Herr Jesus, auch seine Schuld bezahlt hast. Bitte schenk uns diesen übernatürlichen Glauben, der uns rettet. Und schenk uns auch diesen übernatürlichen Glauben Tag für Tag, der uns durchträgt, damit du geehrt wirst durch unser Leben. Amen.